Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen an dem Dienstagvormittag. Fit in Sommer, das nehmen sich ja ganz einen Haufen vor. Hey ja, ist ja logisch wegen der Bikini- und der Badhosenfigur. Aber Fitness ist viel mehr, weder nur Ästhetik. Wer fit ist, der beeinflusst seinen Kreislauf, der muss seine Muskeln trainieren und macht so etwas zum Beispiel gegen Depressionen oder beeinflusst positiv den Diabetes 2 Typ. Das sind Erkenntnisse aus der Muskel- und Bewegungsforschung. Die Frage ist, wie macht man sich fit? Und da gibt es ein riesiges Angebot. Die Sendung Treffpunkt stellt Ihnen zum Beispiel ein Fitnessprogramm vor, das weltweit im Moment Furore macht. Zumba.
Zumba geht in die Beine, in die Knie und in die Füdlimuskeln.
Wie unser Reporter Jürgen Oehninger, Zumba, das ist Tanzfitness erlebt. Das können Sie hören in dieser Stunde. Bei der Tommy Scherer wünsche ich viel Vergnügen. Fitness, fit sein. Das sagt man immer, das gehört man immer. Aber was heisst das eigentlich wirklich, wenn man wirklich fit ist? Wir haben zwei Experten, zwei Gäste bei uns im Studio. Das ist der Dave Dolle. Er wird jetzt der 42, Ende von dem Monat. Ich habe es natürlich nachgeschaut. Guten Morgen, Dave Dolle.
Guten Morgen, Tommy.
Er ist mehrfacher Schweizer Meister und auch Schweizer Rekordhalter über 100 Meter. Immer noch im 95 ist das gewesen, mit 10, 16 und sieht immer noch aus fit wie ein Tour. Dave Dolle. Und der Marco Toigo, 38, er ist Bewegungs- und Sportwissenschaftler von der ETH Zürich und von der Uni. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Marco Toigo. Jetzt eben, ich habe es gesagt, oder? Fitness. Wie definiert ein Bewegungswissenschaftler Fitness? Was ist das?
Gut, für uns ist Fitness ein multidimensionaler Begriff. Also es gibt kognitive Fitness.
Kopfmäßige Fitness,
ja,
heisst das?
Gedächtnis, Lernen. Es gibt emotionale Fitness, wie fühlt man sich. Und dann gibt es natürlich noch die körperliche Fitness und die beinhaltet Muskel-Knochen-System, aber auch alle anderen inneren Organe im Körper.
Und die anderen zwei Sachen, das Kognitive, das Kopfmäßige, das Emotionale, bedingen sich die drei Sachen zusammen mit der Körperfitness?
Genau, spannend ist eigentlich eben, dass sich die drei Dimensionen gegenseitig halt beeinflussen, oder? Also, wenn sie schlecht zu Weg sind, dann ist die Motivation, sich zu bewegen, kleiner. Umgekehrt ist es so, dass wenn sie sich eben oft bewegen, dass sie sich auch besser fühlen, sowohl auf emotionaler Ebene als auch auf kognitiver Ebene.
Wie definiert ein ehemaliger Spitzensportler und heute Personal Trainer, der in diesem Bereich arbeitet, sein Geld damit verdient?
Ich muss sagen, wir fahren sehr die gleiche Schiene, muss ich sagen. Also, wir schauen sehr, ob die Leute in den verschiedenen Disziplinen von der Fitness oder von der Bewegungsfitness, sagen wir mal, parat sind. Das heisst, haben sie eine gewisse Beweglichkeit, haben sie eine gewisse Kraft, Kraftausdauer, haben sie aber auch Koordination, Balance zum Beispiel. Also, wenn jemand das eine und das andere hat, aber das andere nicht hat, wenn jemand Ausdauer hat, aber keine Kraft oder Kraft und keine Ausdauer, kein Steigen darauf kann laufen, aber das Auto kann lupfen, dann ist man nicht wirklich fit, sondern dann ist man stark, aber hat keine Ausdauer. Das heisst, die verschiedenen Disziplinen muss man beherrschen.
Aber ihr redet nicht in dem Jargon, wie es jetzt der Marco Toigo gemacht hat. Da vertreibt man ja die Leute, wenn
natürlich, können, also etwas, was ich mir zeigen mache, ist, dass ich das so versuche zu erklären von Anfang an, dass das jeder Mann, jede Frau auch versteht.
Weil es wie geht zum nicht Beispiel,
darum, es geht, wie gesagt, also es geht eigentlich darum, dass man das versteht, dass man das nachvollziehen kann, dass man auch den Sinn und Zweck von der Übung sieht. Weil Bewegung ist eigentlich etwas, das Spass machen sollte. Und das Training im Trainingsraum, im Fitnesskeller ist manchmal ein bisschen monoton, wenn man das nicht entsprechend designt, das Programm. Das heisst, jemand kommt rein und sagt, ich möchte ein paar Kilo abnehmen, ich möchte mich wohler fühlen. Und dann tun wir ein entsprechendes Programm zusammenstellen. Und das soll möglichst auch ein bisschen spielerisch sein, dass man eben dort auch die Motivation von dieser Seite kann aufheben.
Jetzt sind wir schon bei der Motivation, Marco Toigo. Was kennt eine Motivation sein für jemanden, der sagt, so, und jetzt muss ich es wirklich packen, ob er jetzt jung ist oder schon ein bisschen älter?
Gut, also grundsätzlich jede Motivationsgeschichte ist ein bisschen fraglich. Also für mich als Muskelforscher...
Ist das nicht so?
Nein. Für mich als Muskelforscher ist ganz klar, der Muskel, der hat keine Seele. Also warum sie den bewegen und brauchen, ist dem eigentlich völlig egal. Ob es jetzt ist, weil sie besser aussehen oder ob sie gesünder werden wollen, das kommt nicht darauf an. Vielleicht ändert sich ja die Motivation. Mit 15, wenn sie vielleicht den Körper wie Arnold Schwarzenegger. Und dann ist das Motivation, das ist okay. Und das wandelt sich vielleicht im Lauf vom Leben und dann wird es dann halt Gesundheit, die im Vordergrund steht. Wobei der neueste Trend entsprechend ist ja das auch nicht so. Also auch ältere Leute wollen gut aussehen und von dem her, wie gesagt, es kommt nicht drauf an. Die Hauptsache, sie machen etwas.
Ich habe im Kopf zurückgespeichert, dass der Muskel, sie haben gesagt, hat keine Seele, aber der Muskel hat so etwas wie ein Erinnerungsvermögen. Stimmt das?
Das ist natürlich jetzt ein abstrakter Begriff. Also es gibt schon so eine Art wie ein Erinnerungsvermögen. Also ein Muskel, gerade insbesondere, wenn er schon mal in die Dicke gewachsen ist, dann macht es ein zweites Mal schneller, wenn er nochmal beansprucht wird.
Das heißt, wenn er schon mal trainiert hat, eine Pause macht und dann
genau,
nochmal wieder...
Genau, dann geht das im Schnitt schneller, ja.
Dave Dolle, ein Spitzensporttraining absolviert, heute jetzt dann irgendwann 42, ich habe es vorher gesagt. Haben Sie das erlebt, dass der Muskel einmal zurückgegangen ist, wo der Trainingsumfang kleiner geworden ist, aber Sie sehen immer noch sehr fit aus und dass es nachher dann relativ schnell wieder gegangen ist, sich aufzubauen?
Ich habe das nie so wie Cola, dass ich wirklich außer Form
geraten
bin.
Sie sind nie verkommen.
Nein, also ich habe sicherlich etwa mal irgendwo eine Verletzung gehabt, wo ich wieder musste, rehabilitationsmässig wieder mich auftrainieren. Das ist viel Arbeit, wenn man das machen und muss machen. Aber jetzt ganz aus der Form Cola bin ich noch nie. Aber es ist natürlich schon so, dass wenn man das schon mal gemacht hat, dass man es auch im Kopf oben sich noch mal erinnern mag, wie sich das anfühlt, wenn man das macht und es dann eben auch eher wieder kann.
Mhm. Marco Toigo?
Nur noch schnell etwas wegen der Motivation. Ja. Das liefert schon auf dem Herzen. Man hört etwa die, wie eben, es muss Spass machen und so. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man einfach zuerst mal realisiert, dass das eine anthropologische Notwendigkeit ist, die einfach zum Mensch gehört. Also körperliche Beanspruchung gehört zum Mensch. Und dann ist a priori nicht notwendig, dass man sich dabei im Moment gerade wohlfühlt. Also intensives Muskeltraining fühlt sich nicht leicht und schön an. Aber nachher fühlt sich sehr gut
nachher. Sie haben gerade vorhin gesagt, Sie sind heute Morgen um 4 Uhr aufs Velo gehüpft.
Ja, das ist
wahrscheinlich cool mit Juhu Standardprogramm. Und so, oder nehme ich mal an, direkt aus dem Bett. Das muss sich überwinden.
Das macht mir kein Problem, nein.
Okay. Wir wollen uns und auch Sie zu Hause anhören, wie ein neuer Fitness-Trend, der weltweit Furore macht, daherkommt. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, Zumba.
Looking in you deep,
Connor Rafferty, dir es eins. 20 ab 9 ist es. Wir leben ja in einer Welt, wo alle fit sein wollen. Aber nicht alle machen auch etwas wirklich dafür. Vielleicht, weil man sich einfach noch nicht hat aufraffen können. Oder, eine andere Möglichkeit, weil man das Fitnesstraining noch nicht gefunden hat, wo einem so richtig die Ärmel reinnimmt. Darum gibt es seit Jahren auch immer wieder neue Fitness-Trends. Das neueste auf der weltweiten Fitnesswelle heisst Zumba. Zumba ist eine Mischung von lateinamerikanischer und internationaler Musik und auch von ganz verschiedenen Bewegungen aus vielen Tanzstilen. Unser DRS1-Reporter Jürgen Göninger war für sie in Bern in einem Tanzstudio und hat als blutiger Anfänger bei einer Zumba-Tanz-Fitness-Stunde mitgemacht.
Zumba geht in die Beine, in die Knie und in die Vögelmuskeln. Schon nach 5 Minuten schwitze ich wie nach einem halben Marathonlauf durch den Wald. Und mein Hirn meldet Hochbetrieb, weil ich bin das erste Mal dabei und kenne von diesen Choreografien nichts. Höchstens der ein oder andere Grundschritt von Samba, Cha-Cha-Cha, Merengue oder Rumba. So oder ähnlich habe ich mir einen Tanz- und Fitnesssaal vorgestellt. Der ganze Boden ist Parkett, die ganze Front vorne hat Spiegel vom Boden unten bis an die Decke rauf. 12 jüngere und junge Frauen schwitzen im Rhythmus. Zuvorderst wirbelt Zumba-Fitnesstrainerin Marina Manz von Bern. Schwarze Haare, ein durchtrainierter Körper. Ihre Bauch und ihr Becken bewegen sich manchmal so schnell, dass einem gerade trümmelig ist beim Zuschauen und vor allem selber nicht nachher mag. Zwischendurch stellt sie die Musik ab und zeigt neue Bewegungsabläufe.
Vorne 2, 3, 4, vorne 2, 3, 4, Seite 2, 3, 4 und hüpfen. Links gleiche. Wenn es geht, natürlich mit Merengue Hüft.
Zumba ist ein buntes Gemisch von Musikstil, erzählt Marina Manz.
Der, der es entwickelt hat, ist ein Kolumbianer. Also es hat Cumbia drin, das ist der Musikstil von Kolumbien. Es hat Merengue, Salsa, Reggaeton, Hip-Hop kann es drin haben, Flamenco kann es drin haben, Bauchtanz, auch Oriental. Im Prinzip kannst du alles drin haben. Der Schritt ist der gleiche wie vorher. Und wir haben Lunges. Und wir haben ganz kurz Double Lunges. Herziehen. Gut. Der Witz vom Zumba ist einfach der, wenn du einen Musikstil nimmst, hast du auch die entsprechenden Grundtanzschritte dazu. Also auf einem Merengue-Stück hast du Merengue-Grundtanzschritte plus Fitness-Elemente. Auf dem Salsa hast du Salsa-Grundtanzschritte plus Fitness-Elemente und so weiter. Also dann hast du auch so einen Einblick einfach von verschiedenen Musikstilen plus eben auch, wie man so tanzt auf die Musikstile.
Zumba ist Tanz und Fitness gleichzeitig.
Also es ist Cardio, Fitness, ganz klar in erster Linie. Herz-Kreislauf wird gefordert, dass also man schwitzt, der Puls geht auf, Kalorien verbrennen. Es kommen viele, die mit Spass abnehmen wollen.
Wie viele Kalorien das man dabei verbrennt, ist nicht klar, aber es hilft.
Es hat ja auch Kraftelemente drin, aber ohne, dass man natürlich mit Gewicht arbeitet, dass eben auch sehr viele Elemente drin haben, wo man tief geht, wo man in die Knie geht, runter geht, wo man Beine und die Schultern, Armmuskeln, was beansprucht wird, ist schon Rücken und Bauchmuskeln sehr stark, aber in allererster Linie ist es eben Cardio-Fitness.
Ich habe es ja selber gemerkt, am Anfang ist man von all diesen Bewegungen glatt überfordert. Wenn man jetzt hier ein bisschen mitmachen will, kommt man dann trotzdem gleich rein, auch als Laie?
Absolut. Es ist natürlich, es gibt wirklich Leute, die mit der Koordination schon wahnsinnig Mühe haben. Das wissen ja die meisten auch, die das haben. Die würden gar nicht auf die Idee kommen, oder? Aber wenn man ein bisschen Freude hat an Bewegung zur Musik, am Tanzen, absolut. Auch ohne Tanzvorkenntnis. Einfach, wenn man schon überhaupt einfach gerne tanzen, gerne sich zur Musik bewegt, ist die einzige Voraussetzung, die du brauchst. Einschnaufen, ausschnaufen, das linke Knie fassen, heben, länger rücken, Fuß kreisen.
Zumba soll nicht nur fegen, es sollte auch gesund sein. Wie aber merke ich, ob ich die Bewegungen richtig mache? Und zwar so, dass sie meinen Gelenken und Zähnen nicht schaden.
Das wird natürlich kontrolliert, indem ich eben Anweisungen geben kann, passen auf hier mit den Knien so und so. Hast du vielleicht auch mal gesehen, dass sie so mit Gästen machen, wenn wir runtergehen, dass sie zeigen, hier das Brustbein auf, die Knie nicht weiter führen als bis zu den Zehen und so weiter. Es ist allerdings schon so, wie in jedem Fitness, das man so in der Gruppe macht. Es ist natürlich nicht ein Personal Training, wo einer neben dir steht und dich ganz genau anleitet, was jetzt wie, wo, wann musst machen.
An dem Abend bin ich der einzige Mann. Ist das so, dass es praktisch immer nur Frauen hat, die mitmachen?
Ja, eigentlich schon. Ich würde sagen, hier in der Schweiz, ich glaube, dort, wo es entwickelt wurde, machen sehr viele Männer mit. Aber in Südamerika tanzen halt Männer irgendwie einfach auch mehr und kennen die Schritte schon. Männer hier kommen sich dann vielleicht manchmal ein bisschen blöd vor, wenn sie die Schritte nicht sofort können und das Gefühl haben, sie machen eine komische Figur, dann haben sie dann eigentlich keine Freude mehr dran. Oder?
Aber Männer werden willkommen?
Selbstverständlich, ja, absolut. Absolut, das fängt doch. Am Schluss, wenn wir gegeneinander tanzen mit Amor, 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 das wäre doch lustig, wenn da noch ein paar Männer dabei wären.
Und schon sind wir wieder bei der Motivation Zumba, eine Lektion, die unser Reporter Jürgen Göninger mitgemacht hat. Wir sind der reine Männerrunde, jedenfalls hier im Studio, der Dave Dolle, Personal Trainer, ehemaliger Schweizer Meister, Schweizer Rekordhalter über 100 Meter und der Marco Toigo, Bewegungswissenschaftler von der ETH und von der Uni Zürich. Wir haben uns das angehört. Kennt ihr Dave Dolle Zumba?
Ja, keine Zumba. Das gut. Ist natürlich sehr spassig. Es ist so ein bisschen etwas, was die Leute gerne machen, weil es Musik hat, weil es Tanz ist und nicht einem so vorkommt wie Training. Auf der anderen Seite ist auch klar, das entspricht nicht jedem. Also die einen tun gerne tanzen, die anderen nicht so gerne tanzen und darum kommt es für die einen in Frage und für die anderen weniger.
Was sagt der Sport- und Bewegungswissenschaftler dazu, Marco Toigo?
Das ist einfach wieder eine Variation vom Thema. Es ist Gruppenfitness, es ist Gruppenturnen und da gibt es tausend Varianten, wie man das machen kann. Und wenn man das marketingmässig gut aufarbeitet, dann kann man die Leute begeistern für das. Die Frage ist einfach, für wie lange?
Das ist bei jedem Fitnesstrend natürlich die Frage, wie lange das es herhält. Wir haben, wenn Sie das interessiert, auf drs1.ch via Treffpunkt den Link gesetzt, wo Sie sehen, was Ihre Umgebung irgendwann mit so einer Zumba-Geschichte hat. Da können Sie es ja mal vielleicht ausprobieren. Und jetzt machen wir auf und es interessiert uns, was Sie daheim für Fitnessprogramm absolvieren oder warum sie eben noch keins absolvieren. Es interessiert uns, Sie können auch der einen oder anderen Frage stellen. Wir haben bei uns Experten ja mit dabei in der Sendung Treffpunkt 0848 440 222. Das wäre die Nummer 0848 440 222 oder ein Mail. Auch jederzeit willkommen mit Fragen oder mit einer kurzen Geschichte zu Ihrer Fitness-Story. Studio@rs1.ch wäre das dann.
Da seh ich im Park ein Mann, das Gesicht in den Händen, allein und elend. Ganz traurig hat er gesäuft sich da, es hat tönt wie oh, 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 oh. Soll doch sagen, was ihn plagt, hat nur gesagt. Oh, oh.
go in tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Fitness, das interessiert uns heute Vormittag im Treffpunkt. Jetzt sind wir in den nächsten Minuten mit unseren Hörerinnen und Hörern im Kontakt. Lydia Egerter ist bei uns. Hallo, Frau Egerter.
Ja, guten Tag wohl.
Ich darf schnell sagen, 70 jetzt dann, gelten Sie?
Ja.
Sie stecken uns altersmässig alle in den Sack, wo wir hier im Studio stehen. Und wie fit sind Sie, Frau Egerter?
Ja, wie soll ich sagen? Eigentlich schon recht gut für mein Alter, würde ich sagen.
Was machen Sie denn?
Ja, ich gehe regelmässig eine Woche in eine Rückenschule. Das ist eine knallharte Schule mit einer Physiotherapeutin. Eine ganze Stunde, 60 Minuten. Und mache meine Kommissionen mit dem Velo. Ja, im Sommer etwas wie Segen schwimmen.
Und seit wann machen Sie die Rückengeschichte?
Ja, jetzt etwa 10 Jahre.
Und der Auslöser war Rückenschmerzen, Rückenbeschwerden? Oder
ich hatte Probleme gehabt. Vor etwa 15, 20 Jahren. Und es hat mich einfach, bin ich 30 Jahre in einem Turnverein gewesen. Und eigentlich das Gefühl gehabt, ich mache das richtig. Dann kommen die Rückenprobleme. Mhm. Dann einfach müssen sagen, jetzt muss ich etwas machen. Und habe da ins, von Rheuma-Liga aus bin ich ins Schwimmen, also in einen Wasserunterricht gegangen. Und dann haben wir eine Therapeutin gehabt, gefunden, sie will etwas anderes machen. Und dann sagt, ich komme da mit. Mache ich von an und nachher hat sie mit Musik etwas angefangen im Trockenen und wieder bin ich dort dabei. Und ich muss sagen, ich habe heute die bessere Kondition, wie vor 15, 20 Jahren zum Skifahren zum Beispiel. Ich habe nie mehr müde Beine. habe nie einen Druckkranz von den Skischuhen mehr, was ich vorher immer hatte. Es ist nicht nur der Garvin, es ist allgemein eben die Feinmuskulatur, die wir hier trainieren.
Und das haben Sie vorgefragt, da durchzuziehen, bis es einfach vielleicht nicht mehr geht, weil Beschwerden...
Ja, bis ich einfach nicht mehr kann, bis ich muss schnacken.
Bis Sie schnacken. Also, bleiben Sie weiterhin
das
fit.
Das ist super, das ist so, auch wenn man es nur einmal in der Woche macht.
Ja.
Aber Fässigkeit, das bringt wahnsinnig viel. Und ohne Gerät. Wir machen alles mit der eigenen Muskelkraft.
Super.
Ich kann nicht in einen Fitnessraum rein.
Sie brauchen auch keinen Personal Trainer.
Nein.
Das nicht. Sie machen es selber. Also bleiben Sie fit. Danke, dass Sie angerufen haben. Fragen Sie.
Guten Tag.
Merci vielmals. Wolltest du den Marco Toigo fragen, unsere Bewegungs- und Sportwissenschaftler? Jetzt haben wir gehört, einmal in der Woche macht sie es, sie ist 70. Und was hat sie gesagt? Vor 15 Jahren hat sie, glaube ich, mit dem angefangen und ist besser zu Weg, wieder eben vor dieser Zeit. Das heisst, können Sie das bestätigen, es ist nie zu spät. Man kann in jedem Alter noch zulegen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich kann auch ein Beispiel geben, ein konkretes. Also wenn Sie als 70-jähriger Mann anfangen mit Krafttraining, dreimal pro Woche, ja, also nicht Ewigkeiten, dreimal pro Woche 20 bis 30 Minuten, dann können Sie 4 Monate Ihre Muskelquerschnitte so steigern, dass Sie vergleichbar sind mit denen von einem 40-jährigen Untrainierten. Also in 4 Monaten...
Wahnsinn.
Ja, das ist erstaunlich. Also Plastizität vom Muskelknochensystem, also die Veränderbarkeit, die ist eigentlich bis ins höheren Alter gegeben. Es ist natürlich klar, dass absolut gesehen ein 70-Jähriger nicht mehr die Muskelmasse so kann steigern kann, wie ein 15-20-Jähriger. Aber eben die Verjüngung, in Anführungs- und Schlusszeichen, um 30 Jahre vom Muskel, die liegt auf jeden Fall drin.
Fragen wir doch einen älteren Mann, den Dave, doch.
Dankeschön.
Gern geschehen. Bald 42 wird er. Spürt man einen Unterschied? Sie sind fit, das ist klar, man sieht, sie halten sich auch fit, aber ist der Unterschied gross vom Körper erleben?
Also ich muss jetzt sagen, bei mir nicht. Ich bin immer dran gewesen. Also es hat nie eine Phase gegeben, in der ich gar nichts gemacht habe. Aber in meinem Alltag sehe ich das natürlich sehr wohl. Also wir haben zum Beispiel Männer, die sind mit 29, 30, sagen sie, ja, ich kein Problem, ich kann schnell 3 Kilo abnehmen, dann sehe ich für die Ferien wieder gut aus und so weiter. Und irgendwo dann mit 2, 3, 34, 35, der Stoffwechsel verlangsamt sich ein bisschen und dann geht es nicht mehr ganz so einfach. Und mit 40 ist es dann wirklich nicht mehr so einfach, wenn man eben nicht konstant dran ist. Man muss nicht sehr viel machen, aber man muss immer ein bisschen dranbleiben.
Marco Toigo, an was liegt das, dass es je älter dass man wird, desto schwieriger wird? Man ist, glaube ich, von der Muskelmasse her, wenn man ein Mann ist, mit wie vielen Jahren on top quasi, wenn man ausgewachsen ist, wenn die Knochen fertig gewachsen sind?
Ja, das kann man so nicht sagen. Also was man auf jeden Fall kann sagen, ist, dass bei einem gesunden, erwachsenen Mann oder auch bei einer Frau die Muskelmasse eigentlich mehr oder weniger konstant bleibt, bis etwa 40, 50, auch ohne Training. Aber dass es nachher dann eben rapide abnimmt. Und die rapide Abnahme ist eigentlich eine Kombination aus Nichtgebrauch des Muskels, koppelt mit halt dem Alterungsprozess. Also man kann nicht, die Abnahme der Leistungsfähigkeit kann man nicht einfach stoppen, weil eben ein Teil wirklich altersbedingt ist.
Jetzt würde ich gerne noch die Lisa Descher, wenn ich das richtig kann lesen. Meine Augen sind auch nicht mehr das, was sie mal gewesen sind. Die Lisa Descher begrüsse bei uns in der Sendung. Hallo, Frau Descher.
Ja, hallo, Herr Scherer.
Grüezi wohl. Sie haben Erfahrung gemacht mit Zumba, dieser neuen Fitnessform, die wir vorgestellt haben vor ein paar Minuten. Was ist Ihre Erfahrung?
Also ich muss so sagen, ich komme vom Aerobic und habe sehr viel Aerobic gemacht. Ich habe 3 Mal in der Woche sicher Aerobic gemacht. Das ist ja so ein bisschen der Vorgänger, nehme ich mal an, für mich vom Zumba. Denn Zumba habe ich mal durch eine Fernsehvideosendung, habe ich ein Video bestellt und habe das daheim probiert. Und ich finde, für mich ist das Zumba, ja, es ist fürs Herz. Und es ist sicher auch für den Kreislauf, es ist sicher gut. Aber ich bin bald 50 in 2 Jahren und finde, ich muss ein bisschen gemütlicher haben.
Das ist Ihnen zu schnell, zu kompliziert.
Das ist mir jetzt ein bisschen zu wild, obwohl ich gerne tanze, Temperament und so. Mhm. Aber ich bin jetzt eher ein bisschen auf dem Meditation und Yoga. Ich mache sehr, also ich versuche jeden Tag morgen meine 5-Tibeter zu machen. Habe ich jetzt wieder angefangen, regelmässig, und das finde ich für mich sehr gut.
Gut, super, bleiben Sie dabei. Wir haben gerade vorher eben darüber geredet, es ist wichtig, ab 50, dass man dort mindestens kann stabilisieren kann, vielleicht eher sogar ein bisschen zulegen, weil ja dann der Körper offenbar abbaut. Danke herzlich, dass Sie angerufen haben, Frau Descher.
Gerne geschehen.
Merci vielmals. Sie hat es angesprochen, meine beiden Gäste und ich möchten gerne in ein paar Minuten vielleicht einmal so den Bogen schlagen vom Vita-Parkour. Das ist im 68, sind die ersten Vita-Parkour gekommen, haben versucht, die Leute so in den Wald reinzubringen und haben ganz einfache Übungen gemacht. Heute stehen wir bei Power-Yoga, heute gibt es eben Zumba, heute gibt es andere Fitnessformen, Pilates etc. etc. Ist das alles das Gleiche? Oder hat es da tatsächlich auch eine Effizienzsteigerung drin? Über das wollen wir als nächstes reden.
How could you leave me just like this? Kind of misery, so bittersweet. All you can do is to say goodbye. And now the walls are tumbling down right on my head again. I'm feeling blue. Why does it always rain on me? Oh, should I've known that tomorrow the sun shining right down on me, but you're gone and it tears my heart in two. Oh, you could have let me know that I was gonna fall. Now you let me down. You got me walking on the wrong track. I think I'm gonna die. Please just tell me why we have to say goodbye. If I could turn back the time, would it make any difference on you or me? I was a fool, let it come so far. Oh, I don't know if tomorrow the sun will be shining right down on me. Now you're gone and there's nothing more I can do. Oh, you could have let me know that I was gonna fall. Now you let me down. You got me walking on the wrong track. I think I'm gonna die. Please just tell me why we have to say goodbye. Some things in life, they say, we have to learn the hard way. That's okay, just give me a second chance. Or is this how the
das ist ein Treffpunkt, wo wir über die Fitness reden, so aus allen verschiedenen Optiken auf das Thema heranschauen. Und jetzt machen wir folgendes, wir wollen den Bogen schlagen zwischen dem Vita-Parkour und der ganz modernen Fitnessform. Vita-Parkour, Sie erinnern sich ganz sicher, 1968 ist der erste eröffnet worden. Mittlerweile gibt es über 500-sättige Parkour. Der Vita-Parkour ist in der Zwischenzeit auch eine Stiftung. Aber eben, wir sind in der Jetztzeit, im Jahr 2011, da gibt es Power-Yoga, da gibt es Pilates oder Zumba, wie vorher ein paar Minuten gehört. Trainieren kann man mannigfaltig und fit machen sich auch. Jetzt nimmt es mich als erstes Wunder, von Marco Toigo, unserer Bewegungs- und Sportwissenschaftler von der ETH und Uni Zürich, zu hören oder zu erfahren, wenn man vielleicht den Bogen macht, 68, erste Vita-Parkour, wo man die Leute wirklich in den Wald gebracht hat und neueste Form, Zumba, was ist anders? Ist das effizienter da, wo wir heute stehen?
Gut, jetzt gerade bei dem Vergleich vielleicht nicht, oder? Aber es gibt natürlich schon Fortschritte. Also wenn man jetzt gerade denkt, Trainingstechnologien, also jetzt im Kraftbereich beispielsweise, da gibt es natürlich schon Entwicklungen, wo eben quasi der Widerstand effektiver am Muskel zugeführt wird, als eben mit der Handeln alleine.
Sie reden von diesen Geräten, wo man ganz spezifische Muskelgruppen trainieren kann.
Zum Beispiel, oder? Das ist beispielsweise eben so, dass der Widerstand so angepasst wird, dass er eigentlich jeder Gelenkstellung im Muskel einen optimalen Widerstand gibt und so damit eigentlich das Training auch gelenkschonender macht in dem Sinn. Aber eben auf der anderen Seite, wenn man jetzt einfach gerade den klassischen Weiterparcours, der ist natürlich der ist super. Also da gibt es nichts dagegen einzuwenden. Man kann ja den auch unterschiedlich intensiv absolvieren.
Gibt es nicht ein Aber in dieser Thematik rein, wenn wir jetzt Geräte nehmen, wo man den Muskel trainiert? Wir machen das auch. Der Dave Tolle, unser zweiter Gast, macht das auch. Und ich habe gemerkt, wenn ich das mache über längere Zeit und nachher ganz eine andere Bewegung einbauen. Zum Beispiel, ich habe lange nicht mehr geschwommen, bin wieder schwimmen, habe das Gefühl, mein Oberkörper ist nicht so schlecht zu Weg. Ich bin nach 100 Metern fix und fertig gewesen, weil es ganz andere Bewegungen waren, die ich gemacht habe, wieder mit den Geräten, wo ich das Training mache.
Die Muskelanpassungen sind grundsätzlich spezifisch. Also wenn Sie ein Ausdauertraining absolvieren, dann wird der Muskel ausdauernder. Er wird nicht stärker. Es gibt keine Muskelmasse zunahme. Und das Umgekehrte gilt eben auch. Also wenn Sie einen dicken Muskel haben, heisst das noch lange nicht, dass der auch Leistung über eine längere Zeit erbringen kann, ohne dass Sie ermüdet. Und darum ist es nicht weiter erstaunlich, oder? Also wenn Sie nie gehen schwimmen, im Schwimmen wahrscheinlich nicht wesentlich besser werden. Also, das ist nicht erstaunlich.
Das ist eine normale Angelegenheit, dass man muskulös sein kann, einigermaßen, und kann dann trotzdem in einer gewissen Disziplin einfach quasi wie ein Anfänger daherkommen. So. Dave Tolle als Personal Trainer, Sie arbeiten auch in einem geschlossenen Raum rein, mit Gerät. Was ist der Vorteil, wenn man es vergleicht, nehmen wir nochmal den Vita-Parkour und rausgeht in den Wald und dort mit Baumstämmen oder an Ringen sich aufzieht, an Stangen sich aufzieht?
Also wir arbeiten sehr viel natürlich auch im Center rein. Eine Eigenschaft von dem, was wir machen, ist, wir arbeiten eben sehr wenig mit Geräten. Also unser Training findet sehr viel mit dem eigenen Körpergewicht und mit Widerstand statt.
Das heisst, warum ist das so?
Es ist, wenn man so sagen kann, als Überbegriff ein bisschen funktioneller. Also es entspricht eher dem, was man im Alltag macht und braucht. Als Vergleich, wenn man jetzt ein Beintraining machen will, dann kann man sich ansetzen, wie an einer Beinpresse, und man kann den Widerstand irgendwie mit den Beinen vorschieben. Wenn man sitzt, dann muss man selber den Körper viel weniger stabilisieren, als wenn man steht. Mhm. Und wenn man jetzt das Gewicht zum Beispiel links und rechts in die Hand nimmt und eine Bewegung macht, wie ansitzen und wieder aufstehen, und man hat den Widerstand in der Hand, dann muss man zudem, dass man beitrainiert, auch mit dem Rumpf, mit dem Körper, die Haltung muss man auf das achten. Also es wird im Prinzip viel mehr trainiert. Man sagt dem so ein bisschen offene und geschlossene Kette trainieren. Eine offene Kette ist, wenn man nur einen Teil irgendwie beansprucht, und eine geschlossene ist, wenn man das ganze System halt irgendwo dann beansprucht. Und wir trainieren sehr stark so. Wir trainieren hauptsächlich eigentlich in den Studios, weil es halt einfacher ist für die Kunden, dann ein ganzes Training überzukommen und auch für die Trainer auch das ganze Angebot können anbieten. Aber es ist so, wir schicken sehr gerne die Leute auch raus und sagen, hey, den Vita-Parkour zum Beispiel machen, die heime ein, zwei Trainingshilfsmittel zutun, und dort kann man absolut auch ein vollwertiges Training machen.
Mhm. Licht, Luft, äußere Reiz, Marco Toigo, wenn wir nochmal Indoor- und Outdoor-Training nehmen, hat das einen Einfluss auf die Effizienz von einem Training?
Ja, grundsätzlich nicht. Es hat mehr wahrscheinlich einen Einfluss eben auf so Soft-Faktoren wie Motivation oder eben, wenn man gerne in der Natur ist und viele Eindrücke erfährt, dann hat man wahrscheinlich, ist man lieber draussen. Ja, auf der anderen Seite kann man sagen, je mehr Eindrücke das Fossen einwirken, desto mehr sind sie abgelenkt vom eigentlichen Training. Also das ist ein bisschen eine individuelle Präferenz. Oder?
Ich wollte noch das Wort verlieren oder Ihre Meinung da abholen, dass es auch Trainingsformen gibt, wo man den Leuten, den Kunden vorgaukelt, man muss sich gar nicht mehr anstrengen und wird fit. Also das gibt da die Elektropads, wo man sich kann drauf tun kann und dabei Fernsehen schauen oder Zeitung lesen und die Werbung sagt dann, man wäre fit, der Muskel baut sich auf. Oder ich denke da zum Beispiel an die Vibrationsgeräte, wo man drauf steht, wo man ja auch nicht, wenn man es anschaut, mindestens, ich habe es noch nie gemacht, das Gefühl hat, dass da eine Anstrengung dahinter steckt und trotzdem hat es einen Training-Effekt. Was sagen Sie zu solchen Formen?
Die Frage ist eben, was man damit eigentlich immer anpreist oder was man damit genau anpreist. Also was man den Leuten sagt, sei genau das Ziel des Trainings. Also sie können nicht mit der Vibrationsplatte ihre Muskelmassen aufbauen, ihre Ausdauerkapazität verbessern, ihre Gleichgewichtssinn stärken, etc. etc. Das geht nicht. Oder? Aber in bestimmten Fall ist es durchaus denkbar, dass eben Vibrationsplatten zum Einsatz kommen.
Was nützt denn die?
Also ich denke jetzt beispielsweise, gerade wenn es darum geht, Dehnungsverkürzungszyklen von der Muskulatur wieder zu beanspruchen, dann ist das eine mögliche Trainingsvariante. Allerdings dann vor allem für seitenalternierende Vibrationsplatten. Also eigentlich mehr wie eine Wippe funktionieren, statt auf und runter.
Ich habe im Kopf, dass man sagt, 10 Minuten ersetzen eine halbe Stunde Training. Dave Dolle nickt, oder? Ihr bietet das auch an bei uns auf Vibrationsplattformen?
Das haben wir auch im Angebot. Es ist so, dass einige Leute deswegen kommen, die wenigsten bleiben aber auf dem. Also man bietet im Prinzip so ein 25-Minuten-Training an und sobald das die Leute sehen, wie man sich sonst noch bewegen kann, mit anderen Trainingshilfsmitteln sonst im Raum, dann wollen die Leute auch die Kombination ausnutzen. Es ist halt so, dass man gewisse Abläufe im Körper ein bisschen beschleunigen kann. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Kniebeuge macht auf der Vibrationsplatte oder neben der Vibrationsplatte, dann ist es auf der Vibrationsplatte intensiver. Insofern ist es nicht so, dass es keinen Aufwand braucht. Also es ist ein hochintensives Training, das man auch auf der Vibrationsplatte macht. Und durch das ist es vielleicht ein bisschen kürzer, aber es ist nicht ohne Anstrengung.
Mhm. Man verteufelt Effektivität von einem Muskeltraining in der zweiten Treffpunktstunde. Da kann ich Ihnen sagen, Sie werden staunen. Es hat nämlich aus der Bewegungs- und Sportwissenschaft Forschung aus Erkenntnis, dass es gegen Depressionen hilft, dass es allenfalls sogar im Prozess, wenn man Alzheimer in sich hinein hat, positiv sich auswirkt. Also in der zweiten Treffpunktstunde Fitness. Man kann auch fit sein, wenn man ein bisschen zu viel Speck auf den Rippen und auf den Hüften trägt. Hauptsache, man bewegt sich. Das sagt unser Muskel- und Bewegungswissenschaftler. Willkommen zu der Sendung Treffpunkt, wo man die Fitness nicht nur wegen der Körperästhetik anschaut heute Vormittag. Nein. Wer fit ist, beeinflusst positiv sein Gemüt. Wer seine Muskeln trainiert, kann sogar verschiedene Krankheiten vorbeugen, wie Alzheimer oder beeinflusst positiv Diabetes 2. Sie werden staunen und vielleicht können wir Sie ja motivieren, jetzt anzufangen mit einem Fitnesstraining. Mein Name ist Tommy Scherer. Viel Vergnügen. We'll be right back. Phil Collins, Too Hard, 7 Minuten ab der 10 ist und sie hören den Treffpunkt auf DRS1, wo wir heute über Fitness reden. In den nächsten paar Minuten reden wir mit dem Marco Toigo. Er ist Bewegungs- und Sportwissenschaftler von der ETH und der Uni Zürich. Was ein Muskeltraining, was ein Fitnesstraining, wo ja die Muskeln dazugehören, alles für Auswirkungen hat auf unseren Körper, und ich garantiere Ihnen, Sie haben ganz einen Haufen Sachen gar nicht gewusst. Marco Toigo, was hat der Muskel, vielleicht fangen wir dort schnell an, was hat der Muskel für eine Bedeutung innerhalb des ganzen Körpersystems? Und wenn man den trainiert, umso mehr natürlich.
Gut, also ich meine, was allen, glaube ich, klar ist eben, dass der Muskel zentral ist, wenn es um menschliche Fortbewegung geht. Sie brauchen Muskeln, um sich können bewegen. Was ein bisschen weniger klar ist, ist, dass der Muskel auch ein endokrines Organ ist.
Das müssen wir schnell erklären, endokrin.
Ja, also das heisst, wenn der Muskel gebraucht wird, also wenn Sie Muskelkontraktionen machen, dann schüttet der Muskel Botenstoff aus, wo einerseits auf den Muskel selber wirkt, andererseits aber eben auch in anderen Zielorganen kann Wirkung erzielen. Dazu gehören eben innere Organe, es gehört das Fettgewebe, der Knochen etc. etc.
Also ist ganz etwas Wichtiges, wenn man den Muskel trainiert, aktiviert man nicht nur den Muskel selber, sondern eben die Botenstoffe und damit andere Organe. Ja. Da kommen wir doch konkret, ich habe das vorher angekündigt, zum Beispiel auf Diabetes 2. Was hat man denn da aus der Wissenschaft herausgefunden mit Muskeltraining, wie sich das auswirkt? Das ist Altersdiabetes, sagt man im Diabetes 2.
Ich meine, der Zusammenhang ist eigentlich ziemlich klar. Körperliche Inaktivität. Also wenn Sie Muskulatur und nicht brauchen, dann erhöht das Risiko für sehr viele chronische Erkrankungen wesentlich. Bei Typ 2 Diabetes beispielsweise um 60%. Das geht dann aber auch gilt auch für Osteoporose, es gilt für Bluthochdruck, kardiovaskuläre Erkrankungen, es gilt auch für beispielsweise Brustkrebs, Dickdarmkrebs etc. etc. Also der Zusammenhang, der ist sehr wohl gegeben.
60% haben Sie gesagt?
Bei Diabetes Typ 2, ja.
Das ist ja wahnsinnig. Das heisst, wenn man jemanden, wo Diabetes 2 Diagnose bekommen hat.
Dann gehört körperliche Aktivität, ist ein Teil von der Massnahmen, die man ergreift, um dem entgegenwirken.
Und das fließt auch schon ein in der Behandlung rein.
Das wissen Sie. Das sollte. Es ist dann meistens halt eben auch ein Graben zwischen dem, was der Arzt sagt, und zwischen dem, was der Patient dann wirklich macht.
Das ist dann immer die Disziplin, genau, die man muss haben. Dann habe ich vorher auch das Wort Alzheimer gebraucht. Was kennt man denn da für Zusammenhänge zwischen Muskeltraining und Alzheimer?
Im Muskeltraining hat einen positiven Effekt auf eben die kognitive Fitness. Das ist das, was wir eigentlich am Anfang gesagt haben.
Kopfmässige Fitness.
Ja, genau, die kopfmässige Fitness. Und es ist noch nicht wirklich geklärt, oder wie stark körperliche Aktivität kann Demenzerkrankungen vorbeugen. Aber es ist klar, dass es einen positiven Effekt hat auf die kognitive Fähigkeit.
Darf ich schnell etwas Persönliches fragen? Ja. Was ist das der Grund? Sie sind Sportwissenschaftler an der ETH und an der Uni Zürich, sehen aber aus wie ein Wettkämpfer. Sie machen Muskeltraining, sie machen ganz viel Krafttraining, eben morgen um 4 Uhr gehen sie schon aufs Velo. Ist das, wie Sie das alles wissen? Oder weil Sie es brauchen? Ist das vorher schon gewesen, bevor Sie Wissenschaftler
wurden? Das war vorher schon gewesen, definitiv. Also ich kann jetzt einfach sagen, dass ich in der Zwischenzeit eigentlich meine Passion auch zu meinem Beruf machen konnte. Oder das hat mich schon sehr früh interessiert. Eben, das ist außerordentlich spannend. Oder wie, gerade jetzt Muskulatur oder der Knochen, wie Anpassungsfähigkeit die sind an äußere Umstände. Und zu verstehen, wie die Anpassung funktioniert. Also wie kommt es dazu, dass ein Muskel sich dicker macht? Wie kommt es dazu, dass ein Knochen stärker wird? Und das versuche ich auf den verschiedenen Stufen von der Information, also vom Molekül bis zum Organ zu erklären. Das ist außerordentlich spannend.
Mhm. Dave Dole, Personal Trainer, interessiert das die Leute, was das alles für Nebendefekte noch könnte haben? Oder ist es in erster Linie schon, ja, ich wollte einfach abnehmen oder gut aussehen?
Es ist beides. Also wir haben sicherlich Leute, die reinkommen und sagen, ich kann ein ästhetisches Ziel, sagen wir dem, also ich muss ein paar Kilo abnehmen, nicht weil der Arzt sagt, ich werde durch das gesünder, sondern einfach, weil ich eben das Kleid reinpassen will oder entsprechend im Sommer auf dem Boot will können posieren. Dann hat es natürlich die kommen und sagen, ich merke, mein Rücken ist zu schwach, ich muss unbedingt etwas machen. Es hat nicht so viele Leute, die wirklich gesundheitlich leiden und deshalb können wir trainieren. Also es ist meistens eine Kombination. Und dann geht es eben weg von der Gesundheit, mehr wirklich in die Fitness und richtig Leistungsfähigkeit. Also Leute sagen, ich möchte wirklich mich so fit fühlen, dass ich eben einen Steigen drauf rennen kann und dann nicht völlig außer Atem bin, dass ich mal in der Freizeit am Strand umeinander rennen und ein Beachvolleyball spielen und mich dort wohlfühlen. Es geht dann mehr in die Richtung, was wir im Alltag machen.
Dave Stolle, ehemaliger Spitzensportler, arbeitet heute als Personal Trainer für die, die jetzt erst gerade zugeschaltet haben. Marco, da
noch ganz kurz zu dem, was Dave gesagt hat. Das ist eigentlich Freiheit. Oder sie erlangen sich ein Stück Freiheit, wenn sie fit sind. Ganz einfach. Also wenn sie mal zu spät dran sind und sie müssen aufs Tram säckeln, dann können sie das einfach machen, wenn sie fit sind. Oder das ist eine Art Freiheit.
Und das leuchtet eigentlich ein und fließt dann in ganzen Haufen kleine Alltagssituationen ein. Ja. Was mich erstaunt hat, Herr Teugo, sie hat mir gesagt, es ist eigentlich egal, ob man zu viel Fett hat oder nicht. Man kann auch fit sein, wenn man 4-5 Kilo zu viel Fett auf der Rippe hat.
Das ist definitiv so. Die zwei Sachen sind bis zu einem bestimmten Punkt natürlich sind losgekoppelt. Also eben, wenn sie 2-3 Kilo zu viel Fett haben und körperlich fit sind, dann können sie immer noch kardiometabolisch gesehen normal sein. Also das heisst, dass eben dann die Risikofaktoren gar nicht erfüllt sind, wo man normalerweise annehmen würde, dass die gelten für jemanden, der fettbedingt übergewichtig sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, man muss vielleicht auch unterscheiden, von welchem Fett redet man. Also das ja für uns Schluss eigentlich gefährliche Fett ist eben vor allem das Fett, das nicht dort eingelagert wird, wo man es eigentlich vorgesehen würde. Also nicht in den Fettzellen, sondern das Viszeralfett beispielsweise, das sich eben anlagert um die inneren Organe oder sogar
zum Beispiel um die Arme, oder? Darum kommen wir Wampen über, wenn wir nicht
schauen. Intraabdominales Fett, aber bei der Muskulatur gilt eben das Gleiche. Also dort ist auch ein krankhafter Prozess eigentlich, wenn sich das Fett anfängt in den Muskelzellen anlagern, einfach an Orten, wo es normalerweise nicht angehört.
Fett ist ein Problem, oder? Ein Drittel sind übergewichtig oder glaubt sogar noch mehr bei den Kindern, wenn man die Jugendlichen anschaut, jeder Vierte oder Fünfte ist bereits übergewichtig. Wie wichtig, vielleicht ganz kurz noch, ist das richtige Essverhalten, die gesunde Ernährung, wenn man es kombiniert mit dem richtigen Training?
Ja, jetzt muss ich, also es ist ein so ein zweischneidiges Schwert. Also für die Gesamtmortalität spielt die Ernährung eine eher untergeordnete Rolle, wenn man sie vergleicht mit der von der körperlichen Aktivität. Aber es ist natürlich klar, dass wenn es um Gesamtfettmasse geht, dann die Ernährung natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt.
Man redet mit einer Ernährungsspezialistin, die genau sich in diesem Bereich natürlich auskennt, wie wichtig sie schätzt die richtig gesunde Ernährung im Zusammenhang mit einem Fitnesstraining.
Chissà qual è la chiave, il meccanismo irrazionale che ci fa andare fuori di testa e ci abilita a sognare. E chissà qual è il sensore che ti ha fatto diventare indispensabile, indispensabile. Chissà qual è l'impulso che ci attiva la passione, che ci fa fare cose prima mai fatte e ci amplifica ogni emozione. Qual è il segnale responsabile di questa condizione incontrollabile, incontrollabile? Non c'è nessuna risposta, si tratta dell'amore, nessuna certezza. Ci fa volare perché non c'è nessun circuito più affidabile dell'intuito e poi non c'è ragione di frenare un'emozione irripetibile, irripetibile. Non c'è niente di scientifico né di calcolo matematico, niente di catalogabile, tutto è sempre imprevedibile, fuori da ogni geometria. È soltanto una magia inimitabile, inimitabile. Non c'è nessuna risposta. Si tratta dell'amore, nessuna certezza.
Eines der grössten Probleme, die unsere Gesellschaft hat, ist fettbedingtes Übergewicht. Das heisst, es hängt zwingend mit der Ernährung zusammen und auch mit zu wenig Bewegung. Der Treffpunkt heute versucht, sie zu animieren. Wir geben Ihnen einen Haufen Tipps und Informationen zum Thema Fitness. Da haben wir zwei Studiogäste bei uns. Der Dave Dolle, ehemaliger Spitzensportler, Personal Trainer, und der Marco Toigo. Er ist Bewegungs- und Sportwissenschaftler von der ETH Zürich. Und jetzt begrüsse ich sehr herzlich Corinne Spahr vom Zentrum für Ernährungsberatung und Bewegung in Bern. Guten Morgen, Frau Spahr.
Guten Morgen, Herr Vorler.
Scherer ist mein Name, aber es macht nichts. Herr Vorler ist auch bei uns im Treffpunkt. Ja, genau. Macht gar nichts. Also, Frau Spahr, wir haben eins der grossen Probleme bei all diesen Menschen, die abnehmen wollen, dass da der Jojo-Effekt sich einstellt. Oder? Man schafft es vielleicht, innerhalb von kurzer Zeit viel abzunehmen, und dann geht es aber nach einer gewissen Zeit wieder rauf. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen Nachhaltigkeit. Wie muss man es anpacken, jetzt mal von der Ernährungsseite her, wenn man den Jojo-Effekt vermeiden will?
Also ich denke, wenn man Nachhaltigkeit möchte anpacken, aber längerfristig, ist einfach eine Ernährungsumstellung nötig, die einfach längerfristig auch eingehalten werden kann. Und jede sektiererische Diät, wie man das so darf betiteln, führt schnell zum Erfolg, aber nach einem Monat hat man genug von Suppe oder Produkt oder Drinks und mit nichts gelernt, im sozialen Umfeld etwas zu verändern, mit immer wieder Hochzeiten oder beruflichen Herausforderungen. Und dort ist eigentlich meine Aufgabe, die Leute in ihrem Umfeld zu coachen, wie können sie die Ernährung längerfristig umstellen, was für sie auch noch stimmt im Bereich Lebensqualität.
Wissen denn die Leute, die sie damit zu tun haben, wenn sie kommen oder wenn sie eine Beratung machen, was sie falsch machen, oder müssen sie sich darauf auflupfen? Weil wenn man umstellt, muss man ja zuerst wissen, was man falsch macht.
Also es gibt sehr viele Leute, die haben extrem viele Informationen, die aber nachher nicht wissen, wie können sie das in die tägliche Umsetzung, wie können sie das täglich nachher in ihr Umfeld eben einbauen. Und dort muss ich sicher mal ein paar Informationen geben, aber mit Ihnen nachher, wie die beiden Herren schon erwähnt haben, eben ein maßgeschneidertes Programm zusammenstellen, wenn jemand nicht frühstücken kann oder beruflich sehr belastbar ist, und Ihnen sehr praktische Tipps auf den Weg geben, wie sie ihre Lunch zusammenstellen, was möglichst wenig Zeit eben braucht.
Jetzt würde ich so konkret wie möglich werden mit Ihnen. Kann man dann ein paar Grundregeln sagen, die für alle gelten? Wo man vielleicht, wenn man jetzt zulässt, sagt, aha, das mache ich falsch und vielleicht wäre das gescheiter.
Ganz wichtig, was ich viel in den Beratungen sehe, ist, was kohlenhydratreich gegessen wird, also zu viel Reis, Steakwaren, Brot und zu wenig Gemüse und Früchte, vor allem zu wenig Gemüse und Salat, weil das manchmal aufwendig erscheint, aber mit rohen Gemüsestängeli, vorgefertigte Salat auch als Alternative. Und das bei vielen Leuten fällt, ist das Eiweiß. Also sei das Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte in der Ernährung, die eben gute Sättigungswerte gibt. Und das sind die häufigsten Fälle, dass die Dauer falsch zusammengestellt ist. Also das Dauerspaghetti für jemanden, der nicht sehr sportlich aktiv ist, hängt eben ziemlich an bei diesen Leuten.
Wie sieht es aus mit dem Fett? Darf man, wenn man jetzt das Ziel hat, nachhaltig zu sein und umzustellen, gar kein Fett mehr, gar keine Zuckersachen mehr essen zu sich nehmen?
Nein, überhaupt nicht. Ich denke, es kommt so auf die Menge drauf ab und auf die Qualität. Also, was man schaut, mit hochwertigen Öl eben zu arbeiten, Salatsoßen mit Olivenöl, Rapsöl machen, und dass man eben auch genussvoll mit diesen Snacksachen oder mit diesen Süßigkeiten umgeht, dass man sich jeden Tag ein Schokostängeli oder auch eine Glasse gönnt, oder die lieber etwas Salziges haben, auch mal einen kleinen Bombschipsack. Und dort geht es ja darum, sich manchmal schon selber ein bisschen zu belisten, wenn man 300 Gramm Bombschipsack kauft, dann wird der wahrscheinlich bei den meisten Leuten leer sein. Und wenn man 45-grammigen Bombschipsack kauft, wird auch der leer sein. Aber man kann es besser auch kontrollieren.
Eine ganz konkrete Frage. Wir Männer kämpfen mit den Bierbäuchen, die irgendwann kommen. Das Bier ist schuld, Alkohol ist schuld, zu wenig Bewegung ist schuld. Kann man, wenn man jetzt sagt, okay, komm, jetzt pack ich's, kann man den wieder loswerden? Ich habe gehört einmal, das bringt man fast nicht mehr weg. Mit Training nicht, auch mit einem guten, zielgerichteten Essverhalten nicht.
Also ich habe Erfahrung gemacht, dass Männer ihren Bierbauch haben weggebracht, und natürlich nicht in einem Monat, aber wenn sie eben die Nachhaltigkeit lernen, mit eben ein Bier einzusetzen, gezielt im Ausgang und dann auf Wasser umzustellen und eben die Ernährung und die Bewegung einfach auch können umstellen, dann bringt das schon etwas. Also dann glaube, also habe ich auch gesehen bei mir in der Praxis, was sehr viele Leute ihre Bierbauch haben weggebracht.
Auch schon vielleicht ein bisschen im höheren vorgeschrittenen Alter, mit 50, mit 60?
Ja, ja.
Das ist kein Problem?
Also kein Problem, sie müssen natürlich einfach auch motiviert sein, dran zu bleiben und nicht nur für einen Monat auf das Bier reduzieren, sondern eben die Nachhaltigkeit. Und wenn sie sich eben auch wieder besser fühlen, dann sind sie auch bereit, die Sachen nachher längerfristig nachher umzusetzen.
Die Rückfälligkeit, die ist hoch bei vielen. Man motiviert sich, man macht es und irgendwann, eben sie sagen es, das Fest oder die Ferien oder was weiß ich, und dann geht man zurück ins alte Fahrwasser. Was machen Sie für Erfahrungen mit Ihren Kunden?
Ich denke, 80% kehren sicher wieder zurück in alte Muster. Aber wenn sie mal das Gefühl haben erlebt, wie es ist, eben leichter zu sein und eben die Aktivität, die Lebensfreude gefunden haben, dann sind sie auch bereit, nachher wieder den nächsten Schritt zu machen und vorzuzug und sagen, so, jetzt packe ich es wieder an, setzen wir wieder neue Ziele.
Am besten kombiniert man es eben mit einem Training und dann merkt man selber, dass es wirklich gesünder ist, dass man sich fitter fühlt. Zum Schluss von unserem Gespräch, Frau Spahr, gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Im Bereich Ernährungsverhalten?
Ja.
Ja, also ich denke, die Frauen haben schon sehr ein hohes Wissen und die Frauen haben schon extrem viele Diäterfahrungen und dort muss man sehr viel auf der psychologischen Ebene auch arbeiten, eben Umgang mit Langeweile oder Frust, was die manchmal fast viel zu wenig essen und die Männer kommen eigentlich mit wenig Informationen und die kann man eigentlich recht gut nachher motivieren, einfach mit Snacksachen ein bisschen weniger oder mit alkoholischen Getränken dort eben genussvoller mit denen umzugehen.
Frau Spahr, danke herzlich.
Merci vielmals.
Für Ihre Information und einen schönen Tag wünsche
danke
ich Ihnen.
Danke
vielmals. Wir reden ja über Fitness, körperliche Fitness, und haben vor ein paar Minuten auch über die richtige Ernährung geredet. Wenn man beides kombiniert, dann kann man auch im höheren Alter, 50, 60, noch recht gute Fortschritte erzielen. Man nimmt ab und man wird viel fitter, beugt vielen Krankheiten sogar vor. Das haben wir bis jetzt im Treffpunkt heute am Vormittag erfahren. Von Marco Teugo zum Beispiel, Bewegungssportwissenschaftler von der ETH Zürich, hat Dave Dolly, ehemaliger Spitzensportler und heutiger Personal Trainer, begleitet uns in dieser Stunde. Und Sie daheim hätten jetzt in der Gelegenheit, uns zu löchern mit Fragen, sei das Ernährung, sei das ein Fitnessprogramm, wo Sie das eine oder andere vielleicht noch am Umstudieren sind, soll ich machen, ist das richtig, was ich mache, gebe Ihnen die Nummern 0848 440 222. Da können Sie uns telefonisch erreichen, 0848 440 222. Oder ein Mail funktioniert genauso gut. Schreiben Sie uns schnell die Frage kurz und bündig. studio@drs1.ch.
Sister
Eddie Grant bei uns auf TRS1, der Treffpunkt hören Sie, Dienstagvormittag, Fitness, unser Thema, körperliche Fitness, aber auch im Zusammenhang mit der Ernährung. Herzlichen Dank für Ihre Mails, die Sie uns bis jetzt geschickt haben. Und die legen wir jetzt unseren beiden Experten natürlich vor. Arlette Quattropani, ich habe es richtig gelesen, schreibt uns und fragt, ist eine Frage an unseren Bewegungs- und Sportwissenschaftler Marco Toigo. Herr Toigo, Sie fragt, was bewirkt die Vibrationsplattform. Sie sagt älter, sie hätte kein gross in Fitness und fragt, ob das für sie etwas wäre, dass sie sich mit so einer Vibrationsplattform fit macht.
Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass die Forschung noch nicht so weit ist, dass man Vibrationstraining grossflächig einfach allen kann empfehlen und schon gar nicht eben für alle möglichen Effekte, die man sich dabei erhofft. Also in dem Fall würde ich sicher sagen, dass Sie wahrscheinlich zu einer Fachperson sollten mal genau beraten lassen, was sind Ihre Ziele, was wollen Sie eigentlich erreichen. Und aufgrund von dem, dass man dann ein ausgeglichenes Trainingsprogramm eigentlich erstellt.
Es tut sich auch die Frage auf, ich merke das im Verlauf von diesen Mails, die da reinkommen, was heisst denn das eigentlich? Bin ich fit, bin ich nicht fit? Dave Dolle, die Leute kommen zu Ihnen und möchtet fit werden, gibt es da so einen Eintrittstest, wo ihr dann dem Kunden könnt sagen, schau mal, so fit bist du, so fit sind sie und dort her wollen wir.
Da gibt es natürlich Vergleichswerte. Also da gibt es zum Beispiel einen kleinen Test, wo man irgendwo einen gewissen Kraftwert dort messen, eine gewisse aerobe Ausdauer dort messen, vielleicht auch den Ruhepuls dort irgendwo festhalten. Dann schaut man ein bisschen, wie Beweglichkeit zum Beispiel ist. Also kann jemand im Sitzen die Zehenspitze berühren mit den Fingerspitzen. Also die Sachen, da kann man natürlich sehr gut, das sind Werte, die vergleichbar sind für sich selber, aber auch gegen andere Datenbanken.
Und wie wichtig ist die Zielsetzung nachher, dass man sagt, da stehen wir und dort her wollen wir. Ruhepuls tiefer, Beweglichkeit grösser und dann statt die 20 Kilo innerhalb von einem halben Jahr verdoppeln auf 40.
Eigentlich ist die Zielsetzung absolut wichtig. Also man muss einen Grund haben, warum man kommt, geht trainieren, rein aus Spass. Kann sein, dass man irgendein Spiel macht, aber dabei nicht fitter wird, nicht wirklich seine Fitness verbessert. Das heisst, wenn man kommt und sagt, ich will meine Fitness, meine Leistungsfähigkeit verbessern, dann muss man Werte festhalten können, die nachher auch vergleichbar sind. Und dann muss man können sagen, okay, heute bin ich irgendwie 5 cm weg von meinen Fußspitzen. Dann wenn man in den nächsten 8 Wochen, dann muss das besser werden und ich will meinen Ruhepuls so absenken und ich will können, die 4 Kilometer auf dem Laufband laufen, in einer schnelleren Zeit zum Beispiel. Das sind natürlich Zielsätze, die ganz wichtig sind, ist klar.
Da will ich gerade die Mail schnell einbauen, die wir auch bekommen haben. Und zwar geht es ums Fitnessband. Marianne Gemmo fragt, sie sei 65, Fitnessstand sehr schlecht, bin schnell außer Atem, so beschreibt sie sich, und sie hat daheim ein Laufband. Bringt es etwas, Marco Toigo, wenn sie das Laufband aktiviert? Wenn ja, wie viel, wie lang? Wie oft in der Woche?
Gut, jetzt gerade in dem Fall, wenn eine Person schon ein bisschen älter ist, empfiehlt sich sowieso zuerst mal allfällige Risikofaktoren abzuklären bezüglich körperlicher Aktivität. Also im Normalfall empfiehlt man Leuten, die 35 sind, eventuell einen medizinischen Check-up zu machen. Wenn, in den meisten Fällen ist das alles okay, kein Problem, und dann kann man eigentlich mit Training beginnen. Aber das Problem ist ja dann, und die Frage, die sich dann ja stellt, ist ja, wie muss ich dann trainieren, damit ich überhaupt keinen Effekt erzielen kann. Und darum empfehlen wir wirklich ganz grundsätzlich, wenn jemand wirklich will, seriös an die Sache gehen, dass man zuerst einen wissenschaftlichen Leistungstest oder Performance-Tests absolviert, die kann man bei uns auch machen, wo man beispielsweise eben die maximale Sauerstoffaufnahme ermittelt, die maximale Leistung, und dann kann man relativ zu dem kann man ganz gezielt die Trainingsempfehlungen geben, wo dann die Person sich bewegen drin oder eben trainieren mit einer bestimmten Intensität. Und dann kann man zeitlich die Tests wiederholen und dokumentieren, was sich eben verändert oder halt eben auch nicht. Das ist vielleicht ein weiterer Aspekt. Also die Variabilität von Person zu Person bezüglich der Anpassungen an Training, die können sehr gross sein. Also jetzt beim Ausdauertraining beispielsweise, da können zwei Personen auf die gleiche Art trainieren. Der eine verbessert die Ausdauer um 100% und der andere um 0%.
Das ist, je nachdem, wie ein Baut ist.
Ja, es gibt genetische Unterschiede, es gibt aber auch noch andere Unterschiede. Und eben, darum braucht man auch die Tests, um zu schauen, fruchtet überhaupt eine Massnahme? Oder muss man halt allenfalls etwas abändern?
Man hat schnelle oder langsame Muskelfasern zum Beispiel. Das bringt dann der eine ins Sprint oder der andere auf die Langstrecke. So haben wir es früher einmal mitbekommen. Ist das immer noch so, die Erkenntnis?
Ja, also es ist schon noch ein bisschen detaillierter natürlich, aber grosso modo ist das sicher ein Aspekt, der reinspielt, wenn es darum geht, absolute Anpassungen quasi zu quantifizieren oder relativ oder quasi das Potenzial zu determinieren.
Mhm. Sie haben vorhin gesagt, man kann das bei Ihnen machen, so ein Fitness-Check, ETH Zürich. Mhm. Jetzt haben wir vorhin den Dave Dolle gehört, der in diesem Bereich arbeitet, der ein Studio hat und ein ganzes Team. Ist das seriös genug, wie er es beschrieben hat, wie Sie es machen?
Ja gut, das ist eine Frage von den Ansprüchen natürlich, oder? Also für uns, ich meine, wir arbeiten einfach wissenschaftlich und dann können wir nur Methoden einsetzen, die wir auch in der Forschung einsetzen. Und das ist natürlich klar, dass vielleicht jemand, der halt hauptsächlich auf dem Feld arbeitet, also draussen, weniger Möglichkeiten hat, so Methoden halt einzusetzen. Also.
Dave Dolle, woher holt ihr euch die Informationen? Eben, es wird geforscht, oder? Man hat immer wieder einen neuen Wissensstand. Wenn man Trainingsmethoden heute vergleicht mit denen vor 30 Jahren, dann kann man nur noch den Kopf schütteln. Oder? Früher hat es geheißen, dehnen. Heute sagt man gar nicht mehr dehnen. Also das ist so wie ein Glas Wein, ist gesund und jetzt ist es plötzlich nicht mehr gesund. Es verändert sich ja laufend. Wo holt ihr euch das Know-how?
Wir holen uns das Know-how natürlich von der Forschung. Also ich schaue sehr stark, was die Leute in der Forschung machen, was die für Zahlen sich ausdenken, was sie eigentlich in ihren Versuchen dann, feststellen. Und dann auf der anderen Seite ist das, wo funktioniert, dort, das machen wir. Also wie gesagt, was wir auch schon gehört haben, es funktioniert nicht jeder gleich. Also es ist manchmal ein bisschen eine Blackbox, man gibt etwas oben rein und das, was unten rauskommt, ist nicht bei allen das Gleiche, obwohl man das Gleiche oben reingegeben hat. Also wir merken natürlich, das, was jemandem zusagt, sind natürlich verschiedene Faktoren. Also das, was wir wirklich wissen und denken, das funktioniert. Und dann das, was der Kunde jetzt in unserem Fall dann auch noch macht. Also wenn wir wissen, das würde eigentlich funktionieren, aber er macht es nicht, dann nützt es nichts. Also wenn wir ihm etwas geben, was er dann auch macht, was in seinem Alltag ihnen dann auch passt und wo er dann umsetzen kann. Also das ist natürlich, das ist ein bisschen, sage ich jetzt, die Herausforderung in dem, was wir machen. Mhm. Aber wir müssen natürlich uns können darauf verlassen, dass die Forschung, wenn sie dort etwas Neues, eine neue Erkenntnis hat, dass wir können sagen, jawohl, das macht natürlich Sinn, dort hat es jetzt Zahlen, dort hat es Erkenntnis und das bauen wir oder versuchen wir zumindest in unserem Alltag, in unserem Training auch einzubauen.
Mhm. Wir wollen weitere Fragen beantworten. Als letztes hier im Treffpunkt haben wir noch zwei Hörer, die sich bei uns gemeldet haben. Treffpunkt Fitness.
On s'en va un jour, mais on n'oublie jamais ce qui nous a fait trembler, la douleur et l'amour. Les rivières que tu pleures n'éteindront pas le feu qui envahit ton sommeil et te brûle les yeux. On ne sait jamais, mais on apprend toujours à reconnaître la mort déguisée en amour. Même une montagne en deuil ne peut plus t'émouvoir. Dis-moi qui, Chiquita, qui te fait pleurer ce soir.
Tu es si seul, baila conmigo. Tu es si
nächsten paar Minuten widmen wir uns Ihren Fragen. Sie haben Fragen gestellt zum Essen, Sie haben Fragen gestellt zum Fitness. Begrüßen bei uns die Vreni Oehler. Guten Tag, Frau Oehler.
Grüezi.
Scherer. Tommy Scherer, mein Name, genau, nicht Dani Vorler, der ist dann nächstes Mal wieder dran. Ja. Schon verwechselt, darum sage ich das. Sie erleben tatsächlich, dass Sie nach einer Velotour schwerer sind als vorher.
Ja, also ich war so frustriert gewesen. Und es ist nicht so, dass ich mich nicht bewege. Ich gehe Velofahren, gehe schwimmen im Sommer, gehe mit dem Hund laufen und so. Und meine Kollegin ist schlank und schlank und die ist natürlich jedes Mal aufs Häuschen nach dem Essen und ich habe extra geschaut, dass ich ja nicht zu viel und Salat und so und anders. Und auch über einen Riegel. Die hat halt einen Riegel hinten geklipft und ich nicht. Mhm. Am Schluss, wo wir heim sind und ich auf der Waage gestanden bin, bin ich tatsächlich 2 Kilo schwerer gewesen als am Anfang. Und da bin ich so frustriert gewesen. Ja, kämpfen haben mit dem Gewicht.
Verstehe sie. Jetzt fragen wir doch mal unsere beiden Herren, ob sie eine Idee haben. Ist natürlich schwierig, so Ferndiagnosen zu stellen. Marco Toigo, Bewegungssportwissenschaftler. Kann das sein? Man bewegt sich, isst nicht mehr weder sonst und ist schwerer nach einer Velotour.
Also eben, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist ja das jetzt quasi der Akuteffekt. Also nach einem Velofahren.
Ja.
Ja gut, dann stellt sich die Frage, wie viel das sie getrunken hat.
Ah.
Also ich meine, wenn sie...
Sehr viel.
Eben, das ist der Grund, warum das sie schwerer geworden ist.
Ein Liter Wasser ist ein Kilo. Und wenn Sie natürlich im Verlauf von so einer Velotour 3 Liter trinken, dann sind Sie 3 Kilo schwerer, wenn Sie nicht aufs Häuschen gegangen sind. Das ist natürlich klar.
Ja.
Immer
also ich trinke schon sehr viel. Also ja. Das ist schwer, ja.
Immer nur auf die Waage gestanden, nach dem WC. Immer nach dem WC auf die Waage gestanden, oder Dave Dolle?
Dann kommt noch dazu, dass wenn man den Muskel sehr streng dort einsetzt, dass er dann vielleicht ein bisschen mehr Wasser auch kann speichern. Das ist eigentlich ein positiver Effekt vom Körper, dass man ein bisschen mehr Wasser speichert, wenn man den Muskel trainiert, dass man eben dann unterwegs von dem Wasser kann zehren. Das heisst, wenn das ein bisschen etwas Außergewöhnliches ist, so eine Velotour, dann kann es sein, dass man einfach dann auch noch ein bisschen mehr Wasser einlagert, auf eine eigentlich gute Art und Weise. Aber das schlägt sich dann auf der Waage dann auch wieder nieder, das sieht man dann.
Aha.
Frau Oehler, danke herzlich. Bleiben Sie einfach dran bleiben.
Ja, danke.
Schönen Tag.
Sowieso gleichfalls.
Merci vielmals. Wiederhören. Wir haben auch noch eine Frage von einem Hörer bekommen, Marco Toigo oder auch Dave Dolle, Personal Trainer. Schmerz im Training, im Muskeltraining, muss das sein? Ist man erst dann wirklich am Arbeiten? Ist der Muskel dann am Arbeiten, wenn man Schmerzen verspürt?
Also wenn man zum Ziel hat, wirklich den Muskel aufzubauen, dann muss man so trainieren, eine gewisse Anzahl Wiederholungen, bis der Muskel, bis zur Erschöpfung, also bis die Bewegung nicht mehr ausführbar ist. Und das führt dann dazu, dass der Muskel auch im Volumen wachsen will. Und das tut halt auch ein bisschen weh. Aber man sagt dem guten Schmerz, es gibt guten Schmerz, es gibt schlechten Schmerz. Also ein stechender Schmerz irgendwo im Knie, das ist nicht so gut. Aber wenn es mitten im Muskel einfach brennt und führt, dann ist das etwas, das muss so sein, sonst kann man den Muskel nicht aufbauen.
Marco Toigo, da kann nichts reissen. Wenn man bis wirklich an die Grenze geht, die letzte... Übung noch macht.
Also das Verletzungsrisiko ist vor allem die Bewegungsgeschwindigkeit ausschlaggebend. Mhm. Und eben, wenn sie den Widerstand schön langsam kontrolliert bewegt, eben bis zur Erschöpfung, dann ist das Verletzungsrisiko minim bis nicht existent.
Mhm. Dann sind wir nochmal mit einer Frage unterwegs, wo es um die Ernährung, ums Essen geht. Der Uli Truninger. Guten Tag, Herr Truninger.
Ja, grüezi wohl.
Ihr Problem ist nicht, dass Sie nicht trainieren, sondern Sie trainieren, aber nach dem Training passiert es dann eben.
Ja, eben, ich habe so einen wahnsinnigen Hunger, oder? Und ich esse eigentlich den ganzen Tag nicht viel und dann gehen wir so um 4, 5 ins Training oder um 4:60 nach dem Arbeiten, den ganzen Tag geschafft und dann habe ich am Abend, wenn ich heimkomme, einen riesen Hunger, oder? Und dann, ich weiss den Fehler auch, dass ich einfach dann zu viel Brot esse und so, dann ist einfach der Effekt null, oder? Schlussendlich.
Dave Dolle?
Was soll denn der Effekt sein? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass...
Gewichtabnahme, etwas Gewicht reduzieren. Ja,
dann ist es sicherlich eine Kombination jetzt von der Art und Weise, wie sie trainieren, aber dann auch, wie sie im Verlauf des Tages sich ernähren. Also das müssen wir vielleicht einmal anschauen, dass eben dann der extreme Heißhunger, also es ist an sich berechtigt, dass man nach dem Training auch ein bisschen Hunger entwickelt, aber der extreme Heißhunger für dann das, was gerade rumliegt, das isst sich jetzt gerade, das kann man natürlich dem ein bisschen entgegenwirken, indem man sich im Verlauf des Tages halt ein bisschen besser kann ernähren.
Ja.
Sie wissen ja die Lösung schon selber, oder? Sie merken selber, der Körper gibt einem die Signale, dass sie zu viel essen am Abend. Das ist genau das, Disziplin. kein Training, kein Fitnessprogramm, wo man nicht diszipliniert daher muss gehen und wo halt einfach auch ein bisschen schwierig ist, oder, Marco Teugo?
Ja, jetzt in dem Fall, eben spät abends noch essen mit viel Kohlenhydrat ist eben, gerade wenn man will, Fett verlieren will, nicht sehr förderlich, weil die Insulinausschüttung hemmt eben die Fettoxidation und das dauert dann ein Zeitchen. Ja.
Also eher wenig essen am Abend, wenn man gerade ins Bett geht nachher und sich eben nicht mehr bewegt.
Ja, Kohlenhydratarm.
Also Herr Truninger, die Lösung ist auf dem Tisch, Sie müssen es nur noch umsetzen.
Ja, ist gut.
Also, merci vielmals, einen schönen Tag. Danke vielmals. Dann eine andere Frage, ganz simple Frage, die wir bekommen haben, Marco Teugo, Dave Tolle, da hat jemand einen Gemüsegarten. Ist dort regelmässig mit dabei, der René Frey, und er fragt, ist das schon Training? Ist das ein Fitnessprogramm, eine Art? Vielleicht will er die Absolution, dass er nicht muss Fitnesstraining anfangen.
Also mein Vater war Landschaftsgärtner, hat sein ganzes Leben lang, bis zur Pensionierung, hat er genau das gemacht, also jeden Tag in den Gärten gelupft und umgeschleicht und so weiter. Also er hat gewisse Elemente, sind bei ihm sehr gut gewesen, zum Beispiel Beweglichkeit, von immer vorne runterbücken, hat aber auch immer Rückenprobleme gehabt, weil das eine sehr einseitige Bewegung ist. Und er hat den Ausgleich natürlich nicht geschafft. Nach der Pensionierung hat er angefangen zu trainieren, jetzt mit 79 ist er fitter, als er jemals war. Am 79. Geburtstag hat er 100 Kilo Bankdrücken gemacht, also ist er richtig parat. Das heisst, man ist sicherlich durch die Alltagsarbeit, hat man gewisse Voraussetzungen oder gewisse Elemente sind sicherlich gut, aber man muss schauen, dass das abgerundet ist und das kann man nur mal, wenn man sich das überlegt, was soll ich machen, um gesamthaft fit zu sein und das dann entsprechend zu machen. Das ist wahrscheinlich nicht alles abdeckt durch die Arbeit im Garten.
Aber mindestens mal von der Beweglichkeit her, wenn man sich buckt, wenn man sich rotet, wenn man sich streckt und macht, ist das sicher schon mal nicht schlecht. Sehr eindrücklich, der Papa mit 79 noch 100 Kilo. Hallo! Da muss man sich aber warm machen, dass man das wirklich
es
macht.
Es ist eine tolle Familie, das ist einfach so.
Es ist eine Familie. Ich dachte, er rennt auch noch schnell, aber das ist dann offenbar mit 79 doch nicht mehr so der Fall. Dann haben wir ein Mail bekommen von der Sandra Lia Infanger von Belach. Jedes Wochenende 20 Kilometer wandern, gilt Wandern als Training. Ist das das Fitnessprogramm, Marco Teugo?
Gut, aber ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen dem Training von einer Struktur, also vom Muskel, und dem Gebrauch von einer Struktur. Jetzt, Wandern so, das kann bis zu einem bestimmten Punkt kann das Training sein, je nachdem von ihrem Ausgangsniveau. Aber wenn sie das dann mal können, dann ist es nur noch Gebrauch, das ist kein Training mehr. Dann verharren sie einfach auf dem Niveau.
Das heisst, man muss immer ein bisschen steigern, was man auch immer macht.
Ja, einfach bis dorthin, wo sie wollen. Mhm. Also man kann ja dann auch willkürlich irgendwann sagen, okay gut, jetzt habe ich meine Ziele erreicht und ich will jetzt nur noch ein Erhaltungstraining machen und auf dem Niveau verbleiben. Mhm. Das ist auch möglich.
Ja. Das ist ab einem gewissen Alter sogar eine Anstrengung, oder? Ja. Dass man auf dem gleichen Stand bleibt, gewichtmässig und kraftmässig.
Ja, also ich glaube, sie sollten immer versuchen, ein bisschen besser zu werden. So stumpfen sie ab. Oder?
Okay.
Aber ich meine, ganz grundsätzlich...
Hast begriffen.
Ja. Also eben, ich glaube, es ist sicher sinnvoll, wenn man eine strukturierte Aktivität, das haben wir vielleicht am Anfang eben auch ein bisschen erwähnt, oder gehört von dieser älteren Frau, die angerufen hat am Anfang, die geht einmal in der Woche in das Rückenturnen. Und in dem Stil würde ich eben auch empfehlen, dass man einfach eine strukturierte Aktivität pro Woche macht. Sagen jetzt das Beispiel eben das Krafttraining, wo man zweimal in der Woche macht und auf das rauf dann andere Arten von Aktivität. Gehen wandern, gehen schwimmen, gehen joggen, etc.
Mhm. Heisst das eigentlich, dass ein Bauarbeiter oder andere körperlich schaffende Menschen gar kein Fitnesstraining mehr brauchen?
Eben nicht. Oder? Weil das ist Gebrauch von der Struktur.
Aber wenn sie den ganzen Tag gleich machen, immer auf dem Bau sind, das ist kein Training. Aber die sind fit, das kann man schon sagen.
Das kommt darauf an, in welcher Domäne. Also ausdauermässig wohl kaum. Mhm. Und Kraft, das müssen wir testen. Mhm. Die sollen nicht beantworten.
Also man muss wirklich gezielt machen. Ja. Dann eine Frage, die mehrere Mal reingekommen ist. Kann man im gleichen Training, in der gleichen Einheit, in der gleichen Stunde, wenn man jetzt in einem Club ist, Ausdauer und Kraft trainieren?
Gut, das ist eine interessante Frage, weil es gibt einen sogenannten Interferenzeffekt. Also nehmen wir jetzt mal an, Sie trainieren Ihre Oberschenkelmuskulatur an einer Kraftmaschine mit dem Ziel, dass Sie eben dickere Muskeln bekommen, Muskelhypertrophie. Und gerade im Anschluss steigen Sie aufs Velo und trainieren den gleichen Muskel während einer Stunde hochintensiv im Ausdauerbereich. Dann werden im Muskel Signalwege aktiviert, die sich gegenseitig beissen. Also der Ausdauerreiz hemmt dann Proteinsynthese, also Proteinherstellung in der Muskulatur, weil die natürlich auch energieaufwendig ist. Und das Resultat von dem ist dann, dass der Muskelaufbau eigentlich gehemmt wird. Und das ist ja kontraproduktiv. Es kann aber auch gezielt eingesetzt werden, beispielsweise von Frauen, die sowieso allgemein ein bisschen Angst haben, dass sie quasi zu muskulös aussehen. Dort könnte man eben so eine Kombination einsetzen, weil man eben gezielt eigentlich will, den Muskelaufbau ein bisschen bremsen und trotzdem bestimmte Krafteffekte halt haben.
Also ich nehme mit, immer ein bisschen steigern, wenn man wirklich in einem Fitnessgrad rein will sein, und zwar ausdauermässig und kraftmässig. Danke Ihnen daheim für all die Fragen, dass Sie sich gemeldet haben. Merci den beiden Studiogästen, Dave Tolle, ehemaliger Sprinter, immer noch Rekordhalter. Das nimmt mich schon schnell Wunder. Mit bald 42, wie schnell wären Sie noch? Nimmt Sie das zwischendurch mal Wunder? Wie schnell wäre ich, wenn ich noch 100 Meter runterwetzen würde?
Nein, das nimmt mich nicht Wunder. Das reizt mich nicht. Ich bin, seitdem ich aufgehört habe, glaube ich nicht. Mache, bin ich nie mehr jetzt gesprintet, schon mal noch gerannt, irgendwie so, aber wirklich sprintet nicht, also wirklich mit den Nagelschuhen aus dem Startblock und so weiter Vollgas beschleunigen. Nein. Da würde es wahrscheinlich vorher irgendwie eine Zerrung geben, als dass ich im Hinziel würde ankommen.
Klöpfen und reissen. Also nochmal herzlichen Dank für den Besuch, auch Ihnen, Marco Toigo, Sportbewegungswissenschaftler von der ETH und von der Uni Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.